Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön wieder bei euch zu sein. 15, 20 Jahre gefühlt waren wir nicht hier und jetzt sehen wir euch wieder. Ein bisschen grauer, aber nur die wenigsten können sich an mich erinnern, an uns erinnern. Ich möchte uns kurz vorstellen, meine Frau Gertraud und ich, Gertraud und Siegfried Deitenbach. Wir gehören zur Gemeinde Remels. Wir haben drei erwachsene Kinder, drei Schwiegerkinder, sieben Enkelkinder. Zwei davon sind Mädchen und fünf Jungs. Und vor etwa 50 Jahren haben wir uns kennengelernt auf einer Bibelschule. Und da war das Lied, was wir gerade gesungen haben, war so das Thema. Mein ganzes Leben, das soll Jesus gehören. 50 Jahre später, er ist treu, wir sind immer noch dabei. Gott sei Dank. Und für die Predigt erwarten wir ja, dass unser Herr Jesus nicht nur Worte in unsere Ohren reinspricht, das kam ja auch in den Liedern schon zum Ausdruck und auch im Gebet, sondern dass er unsere Herzen berührt und das erwarten wir. Und in diese Erwartung gehen wir hinein in die Predigt und ich möchte einfach mit offenen Augen nochmal sagen, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier in dieser Gemeinde bist und heute Morgen ein Interesse hast an jedem Einzelnen von uns, uns deine Liebe zu zeigen, uns zu zeigen, was hinter Weihnachten steckt. Das Thema der Predigt ist Jesus Christus geboren, um zu regieren. Die Predigt hat drei Teile. Im ersten Teil geht es um eine kleine Eva, im zweiten Teil um ein Wunderkind und im dritten Teil um einen Thron. Den haben wir hier mit einfachen Mitteln dargestellt. Beginnen wir also mit der kleinen Eva. Es war am 6. Oktober 2024, wir haben Erntedankfest gefeiert in Remels und da hat meine Frau mir gleich am Anfang ins Ohr geflüstert, sie ist im Kreissaal. Dass die junge Mutter ein Baby erwartete, wusste die ganze Gemeinde, war ja auch offensichtlich, aber nun ja, jetzt war es soweit und gegen Ende des Gottesdienstes ist unsere Moderatorin mit aufgeklapptem Smartphone nach vorne gegangen und hat ein anderes Evangelium verkündigt als sonst, nämlich das Evangelium, die kleine Eva ist geboren. Sie wog bei der Geburt 3125 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Mutter und Kind sind wohlauf, hieß es, die Familie freut sich sehr und natürlich haben wir uns als Gemeinde mitgefreut und haben applaudiert und der Pastor, der hat für das kleine Mädchen gedankt. Seitdem ist Eva eine von uns. Ihre Eltern sind Mitarbeiter der Gemeinde und für sie ist es ganz selbstverständlich, die Kleine gehört in die Gemeinde. Ob die kleine Eva einmal Tierärztin, Pilotin oder Bäckereifachverkäuferin wird, das weiß im Augenblick niemand. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie innerhalb einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aufwachsen wird. Eva wird sich an das Singen gewöhnen, an die Stille, wenn gebetet wird oder wenn jemand eine Predigt hält, so wie jetzt. Eva wird lernen, welche Körperhaltung man einnimmt, wenn man betet, Augen schließen, Hände falten. Sie wird die vielen Gruppenangebote der Gemeinde nutzen, von den Krabbelkindern im Land der kleinen Leute, das ist bei uns im Keller unten. Ja, und dann kommt das Abenteuerland, dann kommt die Jungschar, dann kommt der Zienkreis. Die ganze Laufbahn der Gemeinde liegt vor ihr. Sie wird Wissen speichern und Kultur einüben. Mit Kultur ist gemeint, wie man was macht in Gemeinde. Und jede Gemeinde hat ihre eigene Kultur. Ihr habt eure, wir haben unsere, wie man Tauffeste feiert, wie man das Abendmahl feiert. Das ist Kultur. Und das wird sie ebenfalls einüben. Eva wird die Feste der Gemeinde lieben lernen. Den Segen von Gemeinschaft. Bei Tee, Kaffee, Kaltgetränken, Leute kennen, miteinander reden, füreinander beten, Leben teilen, all das ist Gemeinde. Vor kurzem ging es im NDR wieder um diese Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Und das Thema dieses Jahr war besser gemeinsam als einsam. Und sicher stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, die aktive Teilnahme am Gemeindeleben einer christlichen Gemeinde ist das beste Mittel gegen Einsamkeit. Gute Voraussetzungen für ein Leben, das gerade erst begonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, kleine Eva. Du startest unter den besten Bedingungen. Und was passiert, wenn sonst weiter nichts passiert? Natürlich nichts. Wieso, was sollte denn passieren? Außerdem, Jesus hat Besuch. Ein Mann ist gekommen, fromm und gottesfürchtig. Durch und durch, ein Experte. Bibelstudium ist sein Leben. Die Kultur seiner Gemeinde ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er ist sogar einer der geistlichen Leiter seines Volkes. Meister, sagt er zu Jesus, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen es. Die Antwort von Jesus kommt prompt und ist eine große Herausforderung. Ich sage dir eins, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Der kluge Mann macht große Augen und runzelt die Stirn. Wie? Was meinst du denn damit? Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und noch einmal auf die Welt kommen. Aber Jesus wiederholt nur, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen. Aber der Geist Gottes gibt das neue, ewige Leben. Mit diesen Worten beginnt ein tiefgründiges Gespräch. Nachzulesen ist es im Johannesevangelium Kapitel 3. Es ist nur der Anfang, sehr zu empfehlen. Noch einmal zurück zur kleinen Eva. Kann es sein, dass die kleine Eva geboren worden ist, um noch einmal geboren zu werden? Kann es sein, dass du und ich auf diese Welt gekommen sind, um noch einmal geboren zu werden? Ein Erfahrungsbericht. Es war am 24. Mai 2023, als Kim im neuen Land in Hannover ankam. Das neue Land ist eine christliche Drogenberatungsarbeit. Vorher befand sie sich im freien Fall auf einem absoluten Tiefpunkt. Beziehungsverlust auf allen Ebenen, keinerlei Halt unterwegs in Obdachlosenheimen und auf Intensivstationen. Absolut außer Kontrolle, starke Verwahrlosungsmomente. So beschreibt sie selbst ihren Zustand. Und als Kim ankommt in der Clearingstation in Hannover, da beginnt für sie etwas völlig Neues. Alles ist so anders, die Menschen sind so anders. Diese Ausstrahlung, diese Herzlichkeit, sie singen und sie beten, das hat Kim noch nie erlebt. Und sie fragt sich, ist das echt? Und wenn es echt ist, dann will ich das auch haben. Inzwischen hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Hören wir im Originalton, wie sie das beschreibt. Es war am Tag der Begegnung, als der Referent des Tages Martin Dreyer im Gebet dazu aufrief, sein Leben in Gottes Hände zu legen. Jetzt war ich nicht mehr allein. Jesus war an meiner Seite. Ich konnte mich in seine Hände fallen lassen. Ich wurde jetzt von ihm getragen. Jetzt kommt ein ganz wunderbarer Satz. Den würde ich am liebsten dreimal wiederholen, aber nur einmal. Die Entscheidung für Jesus bewirkte eine komplette Veränderung in meinem Sein. Ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Nicht unbedingt alles ganz toll, aber ich habe Vertrauen, Hoffnung und Lebenswillen in mein Herz bekommen. Egal was passiert, bin ich entschlossen, mit Gottes Hilfe voranzugehen. Ich habe Frieden mit allem, was war, und habe das Gefühl, eine Wandlung von einer verkümmerten Pflanze zu einer schönen Blüte zu machen. 11 Jahre war Kim abhängig. Jetzt ist sie frei. Die Bibel sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Wer die ganze Geschichte von Kim lesen möchte, findet sie in den Mitteilungen vom Neuen Land. Wir haben einige von diesen Heften extra bestellt. Die liegen draußen aus. Die ganze Geschichte von Kim ist drin und viele gute Informationen auch über diese so segensreiche Arbeit des Neuen Landes. Wir kommen zum zweiten Teil der Predigt. Überschrieben Wunderkind. Er war so klein, so verletzlich, so niedlich wie alle Babys, aber er war ein Wunderkind. Habt ihr je gehört, dass man eine Geburtsanzeige vor der Geburt veröffentlicht? Hier ist sie. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Diese Geburtsanzeige befinden wir beim Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Jesaja lebte von 740 bis 686 vor Christus, also etwa 700 Jahre vor Christi Geburt, erscheint diese Geburtsanzeige. Und noch etwas. Habt ihr je gehört, dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der große, allmächtige Gott, der biologische Vater eines Kindes ist? Du hast es vorgelesen, eben den Text, wie der Engel der Maria erschienen ist und gesagt hat, was Gott mit ihr vorhat. Und sie hat am Ende gesagt, mir geschehe, wie der Herr möchte. Jesus wusste, dass der Mann, der Zimmermann, der morgens mit ihm am Frühstückstisch saß, nicht sein richtiger Vater war. Spätestens mit 12 wusste er, dass der Tempel in Jerusalem, dieses prächtige Gebäude mit viel, viel Gold, mit den großen Räumen, dass das Haus seines Vaters war, nicht die kleine Zimmermannswerkstatt, die hinter ihrem Haus stand. Sein Vater war für Jesus alles. Ansprechpartner und Auftraggeber, Zufluchtsort und Kraftquelle. Immer wieder hat er seine Nähe gesucht. Ganz früh am Morgen, manchmal die ganze Nacht hindurch, was der Vater wollte, war ihm heilig. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Früh wusste Jesus auch, wozu er da war auf diesem Globus, was sein Auftrag war. Und weil er wusste, was er sollte, wusste er auch, was er wollte. Dann hängt er da am Kreuz und Pilatus ließ ein Schild anfertigen, auf dem stand: Jesus Christus, König der Juden. Anders, ich habe mich versehen, Jesus von Nazareth, der König der Juden. So hängt er da am Kreuz und kämpft den Kampf seines Lebens. Es ist der Todeskampf. Er kämpft den Kampf und leidet den Tod, den du und ich verdient hätten. Und dieses eine einzige Sterben vor 2000 Jahren hat globale Bedeutung bis in unsere Zeit und bis in alle Ewigkeit hinein. Eine uralte Prophetie wird wahr. Die allererste, die wir in der Bibel überhaupt finden, aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott, der Schöpfer, zur Schlange, er, nämlich Jesus, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann der Ostermorgen. Timotheus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 10, das ist das Evangelium. Er, nämlich Jesus Christus, hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. In einem Osterlied heißt es, freue dich, Seele, der Hölle Macht lieget. Sünde und Satan und Tod sind besieget. Der im Triumphe dem Grab sich enthebt, Jesus, mein Heiland, ist Sieger und lebt. Und wozu das alles? Welches Ziel hat das Ganze? Am 9. April 1972 bin ich getauft worden. Mein Taufspruch steht im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 9. Dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wir sind beim Thema und beim dritten Teil der Predigt. Kommen die Sternforscher aus dem Nahen Osten nach Jerusalem und fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Wir haben seinen Stern gesehen, sagen sie, und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wie ein Lauffeuer breitet sich diese Nachricht in der großen Stadt. Ein König ist geboren. Herodes, der amtierende König, und die Bürger der Stadt schrecken zusammen. Panik bricht aus. Komisch, das kennen wir doch anders. Wenn in einem der Königshäuser in Europa ein kleiner Prinz und eine Prinzessin geboren werden, dann ist das doch eine gute Nachricht. Das ist eine Jubelschlagzeile wert. Aber hier in Jerusalem, kurz nachdem Jesus geboren worden ist, da fragen sich die Menschen, wen wird Herodes jetzt wieder umbringen lassen, dieser Tyrann? Ja, Herodes, der amtierende König, war gnadenlos, wenn es darum ging, seinen eigenen Einfluss, seine eigene Macht zu festigen. Er hatte keinen Skrupel, Menschen umbringen zu lassen, sogar seine eigene Frau, seine Söhne und wie viele kleine Jungen in Bethlehem seiner Machtgier zum Opfer gefallen sind, weiß niemand. Tatsache ist, der Thron in Jerusalem, der war auf jeden Fall besetzt. Und wie ist es heute? Wer sitzt im Weißen Haus in Washington? Wer sitzt in der Downing Street in London? Im Bundeskanzleramt, im Kreml in Moskau, in der Knesset in Israel? Gibt es einen Regierungssitz auf dieser Welt, auf dem Jesus sitzt? Keinen einzigen. Alles besetzt. Aber er ist doch geboren, um die Herrschaft zu übernehmen. Er kam doch auf die Welt, um zu regieren bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. So heißt es zumindest in seiner Geburtsanzeige. Alles nur geträumt. Alles nur heiße Luft? Keine Sorge, Gott, der Vater, wird schon dafür sorgen, dass Jesus zu seinem Recht kommt. Johannes durfte es sehen in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 11, schildert er, was er gesehen hat. Ein kleiner Einblick in die Zukunft. Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Früher habe ich gerne mal Western gesehen. Weiße Pferde standen immer für Sieger und schwarze für Verlierer. Aber hier, darauf öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter und der Kämpfer für Gerechtigkeit. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer. Und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißen Leinen. Die ganze Zukunftsvision finden wir in Offenbarung 19, Abvers 11. Sie ist zum Lesen empfohlen, nichts für kleine Kinder, auch nichts für schwache Nerven, aber es ist kein Märchen, kein Märchen. Und bis dahin, was ist mit dem Regierungsanspruch von Jesus Christus bis dahin, dass er wiederkommt, zum Beispiel in großer Macht und Herrlichkeit, sodass alle Welt ihn sehen wird? Was ist mit dem Regierungsanspruch von Jesus heute? Da war eine Mutter, die hatte ein Geheimnis und sie war sehr geschickt darin, dieses Geheimnis zu verbergen. Als das kleine Mädchen Hunger hatte und schrie, war das Geheimnis nicht mehr zu verbergen. Wie? Du hast ein Baby? Gib's doch gar nicht. Was hat das mit uns zu tun? Wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, wie Jesus sie dem Nikodemus beschreibt, eine Erfahrung, wie Kim diese abhängige Frau erlebt hat, wenn wir Jesus in unser Lebenshaus eingeladen haben, dann haben auch wir ein Geheimnis. Dann trifft zu, was Paulus im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 so beschreibt. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Ich sage was Lustiges, Christsein ist ein bisschen wie schwanger sein. Dass da jemand in mir lebt, der auch eine Stimme hat, der sich auch bemerkbar machen kann, ist was Großartiges, ist etwas Wunderbares. Was hier beschrieben wird, ist ein Idealzustand, eine Zielvorstellung. In Wirklichkeit sieht es manchmal aber so aus, oder ich möchte es anders sagen. Auch wenn bei uns, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. So, und dann ist der Weihnachtsbaum weg und das Taufbecken ist aufgedeckt und dann gehen wir ins Taufbecken und alle Welt freut sich, da ist ein Mensch, der hat Jesus Christus in sein Leben eingeladen und jetzt wird er auf den Glauben an Jesus getauft. So, und wir machen es in Remels auch so, dann gibt es ein riesen Tauffest und dann wird gegessen und dann freut man sich und dann ist das richtig ein Grund zum Feiern. Aber dann kommt der Alltag. So. Und es kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass die Begeisterung, die bei der Taufe noch da war, spürbar da war, dass die im Laufe der Zeit abnimmt. Und dass der Jesus, der zum Zeitpunkt dieser Taufe in der Mitte der Gedanken war, das Zentrum der Gedanken war, dass der auf einmal wegrutscht. Dass der auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist, weil die Probleme so groß sind oder weil wir meinen, wir schaffen das schon selbst. Wir schaffen das. Und dass er dann irgendwo, der Herr Jesus, der eigentlich auf dem Thron in unserem Leben sitzen sollte und so einen gibt's ja, es gibt ja so eine Zentrale, wo alles zusammenläuft und von wo alles ausgeht und dass dieser Jesus wegrutscht. Vielleicht an den Randstreifen, so in den Modus vom Rettungsdienst. Also wenn ich einen Rettungsdienst brauche, wähle ich eine bestimmte Nummer und dann kommt er. Das kann uns gut passieren, dass Jesus wegrutscht. Und dass wir auf dem Thron unseres Lebens was haben? Ich fand eine interessante Zeitungsnotiz und eine Schlagzeile, Nordwestzeitung vom 4. September. Da heißt es, weiblich ledig über 50 sucht nicht. Da hat ein Forschungsinstitut in Köln 1000 Personen im Alter von 50 bis 70 Jahren gefragt, die alleine leben, nach ihrem Lebensgefühl, nach ihren Beziehungen. Und dann kam das Ergebnis raus. Dann hat ein Psychologe gesagt, dass es eine Generation jetzt ich gibt. Die wollen gar keine Beziehung mehr zu einem anderen Menschen, weil die viel zu anstrengend ist. Die wollen nur noch für sich selbst und für die eigenen Interessen leben. Jetzt ich. Jetzt ich habe sich ein selbstbestimmtes Leben erkämpft und wolle es jetzt auch genießen. Das ist das Fazit dieser Untersuchung. So leben viele Menschen. Und so kann es auch uns gehen, dass wir als Christen sagen, wir wollen selbst bestimmen. Und wenn wir den Herrn Jesus brauchen, dann werden wir ihn schon darum bitten. Jesus, der eigentlich auf den Thron gehört, der gerät an den Rand in Rufbereitschaft. Und interessant ist, dass unser Herr Jesus nicht Gewalt anwendet, um auf den Thron in deinem und in meinem Leben zu kommen. Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ein Zurückhaltender. Du kannst den Jesus in dir an die Seite drücken. Aber natürlich ist das nicht die ideale Situation und das ideale Miteinander. Jesus möchte so gerne, dass wir ihm den Thron frei machen, dass wir unser Ego in die Schranken weisen und unseren Hang zum selbstbestimmten Leben aufgeben. Wie geht es praktisch? Ganz einfache Gebete sind der Schlüssel. Jesus ist ja da in unserem Leben. Dass wir sagen, lieber Herr Jesus, komm, übernimm du die Regie. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Habe ich oft gesagt, wenn es an schwierige Situationen reinging. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Gleich wenn wir ein Lied singen, regier in mir in deiner Kraft über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Aus einem Jetzt-Ich kann ein Jetzt-Du werden. Wenn sich die Faust in der Tasche ballt, können wir beten, Herr Jesus, bitte. Wenn wir die Wut im Bauch spüren, können wir beten, Herr Jesus, bitte, bitte hilf. Wenn wir nicht klarkommen mit den Herausforderungen des Alltags, dann, gerade dann, darf ich sagen, bitten und betteln, bitte, Herr Jesus, komm, übernimm meine Gefühlswelt, übernimm meine Entscheidung, übernimm das, was von meinem Thron ausgeht, der irgendwo tief in mir ist. Zum Schluss. Eine Frage. Wo ist eigentlich dein kleines Königreich, dein Verantwortungsbereich? Ist es eine Küche, ein Linienbus, den du fährst, ein Schreibtisch in einem Großraumbüro, eine Schulklasse? Irgendwo gibt es einen Bereich, wofür du verantwortlich bist. Es ist nur ein winzig kleines Stück von dieser Welt. Aber es wäre doch ein ganz, ganz tolles Ding, wenn wir Jesus in dieses kleine Stück von dieser Welt mit hineinnehmen und beten, bitte Herr, zeig du mir, wie ich mit diesem schwierigen Schüler fertig werden kann. Zeig du mir, wie ich diese knifflige Aufgabe wahrnehmen kann. Schenke mir Geduld und Kraft, den ganzen Stab, dass ich von dem Stapel an Arbeit ja nicht verzweifle. Versteht ihr? So können wir hineingehen in unsere Welt. Und vor allen Dingen, wir können auch die Konflikte mit Menschen in diesem Wissen angehen. Ah, Jesus ist jetzt bei mir, wenn ich in das schwierige Gespräch gehe. Und wir können ihn bitten, bitte regier in mir und schenk, dass bei mir etwas rauskommt, was identisch ist mit dem, was du tust und tun würdest. Wenn wir das mal hochrechnen, was schätzt ihr, wie viele Menschen auf dieser Welt gibt es, die Jesus mit sich herumtragen, die Jesus in ihrem Herzen haben? 10 Millionen, 20, wer bietet mehr? 40, 50, 60 Millionen? Ich sag mal 60 Millionen weltweit. Schaut, und wenn es so ist, dass der Herr Jesus in seinen Leuten wohnt, dann ist er in 60 Millionen kleinen Welten weltweit da. auch in den Straflagern in Nordkorea, auch in den Flüchtlingslagern in Afrika. Überall ist er da und da, wo du bist. Und kann wirken und kann handeln. Da sage noch jemand, Gott tut nichts. Der lässt uns allein mit unserem Chaos. Ganz im Gegenteil. Er ist präsent in vielen, vielen kleinen Welten, millionenfach, undercover, unsichtbar, verdeckt, geheimnisvoll. Wie heißt es noch in der Geburtsanzeige? Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen, also auch bis hinein in deine und meine kleine Welt. Amen. Jetzt singen wir dieses schöne Lied, Regier in mir in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Thank you.